Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Wer oder was hat dich das letzte Mal so richtig provoziert? Denk mal kurz drüber nach. Wer oder was hat dich das letzte Mal so richtig provoziert? Kramt mal. Da ist noch relativ norddeutsch entspannt, ne? So schnell provoziert man einen Norddeutschen nicht. Da muss schon eine Menge passieren, bis die Birne rot wird, ne? Aber vielleicht ist ja bei dem einen oder anderen schon der Blutdruck ein wenig gestiegen bei der Frage, wer oder was hat dich eigentlich das letzte Mal so richtig provoziert? Ich will die Frage noch ein bisschen weiter fassen. Hat dich denn die Botschaft von Jesus oder gar Jesus selbst schon mal so richtig provoziert? So, dass du dich geärgert hast, dass es dir in den Kopf geschossen ist. Also mindestens mal einer hat das schon mal so erlebt. Ich habe was dabei zum Provozieren. Mal gucken, vielleicht provoziert es euch ja, aber vielleicht seid ihr auch schon so abgeklärt mit dem Text, weil ihr ihn schon 100-mal gelesen habt, dass er sagt, ach, alles halb so wild. Ich lese aus Johannes 6 die Verse 51 bis 59. Jesus spricht, ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er das ewige Leben haben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, um dieser Welt das Leben zu schenken. Das löste Streit unter den jüdischen Zuhörern aus und sie fragten, wie kann dieser Mensch uns denn seinen Leib zu essen geben? Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, erhält das ewige Leben. Und am letzten Tag werde ich ihn vom Tod erwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt. Ich lebe durch den Vater. Genauso werden alle, die mich essen, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Es ist nicht wie das Brot, das unsere Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das sagte Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Entspannter Text, oder? Können wir so stehen lassen, nehmen wir auch was mit für nächste Woche. Es geht ums Essen, kommt und esst. Kommt, esst Jesus, wie auch immer das aussehen soll. Alles entspannt, ne? Ich sag euch mal, wie es mir ging in der Predigtvorbereitung, als der Text für mich das erste Mal, ich glaube, am Dienstag so aufploppte. Schlecht. Am Mittwoch ging es mir immer noch schlecht. Am Donnerstag auch noch. Und am Freitag im Laufe des Tages ging es etwas besser. Aber es ist immer noch nicht ein Text, wo ich sage, ja klar, ist ja logisch, was Jesus da sagt. Nehme ich mir auch sofort was Ermutigendes mit für die nächste Woche. Also schauen wir uns doch mal gemeinsam ein bisschen diesen Text an und forschen mal da drin und schauen mal, ob Jesus mit dieser Provokation uns auch heute etwas zu sagen hat. Diesen Text, den können wir definitiv nicht ohne Kontext verstehen. Das ist völlig unmöglich. Der Kontext, der wurde schon von Sina geklärt zur Jahreslosung. Vor 4 Wochen hat Sina Eickmeier sehr schön zur Jahreslosung gepredigt und genau in dem gleichen Kontext der Jahreslosung steht auch dieser Text. Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, steht einfach nur ein paar Verse vorher, aber Die Situation ist die gleiche. Nun war wahrscheinlich nicht jeder bei der Predigt von Sina vor 4 Wochen da, oder es waren Leute da und man hat es schon wieder vergessen. Deshalb eine kleine Rekapitulation. Worum geht es denn in diesem ganzen Textabschnitt? Überschrieben ist er in der einen oder anderen Bibel mit den Worten: Jesus ist das Brot des Lebens. Das trifft es auch schon ganz gut. Am Anfang dieser ganzen Episode steht das große Brotwunder. Was ist das Brotwunder? Jesus hat einen ganzen Tag gepredigt vor 5000 Menschen, wahrscheinlich mehr, weil nur die Männer gezählt worden sind. Am Ende hängen die Mägen auf 7:30 rum. Die Leute haben Hunger und Jesus sagt zu seinen Jüngern: Gebt ihr ihnen doch mal was zu essen. Die Jünger: Naja, wir haben gerade nicht so viel, ein paar Cent. Das reicht aber nicht, um 5000 Menschen satt zu machen. Und dann kramen sie aus der anderen Tasche auch noch ein bisschen was raus. Und dann, ja, ist relativ leer. Und dann fragen sie so ein bisschen rum, finden 5 Brote und 2 Fische. Die meisten von euch kennen die kleine Geschichte. Aus den 5 Broten und 2 Fische werden auf einmal 5000 Menschen gesättigt. Und es bleiben sogar noch 12 Körbe voll von Nahrung, von Essen übrig. Die Menschen, die das sehen, die sind hellauf begeistert. Die merken: Wow, hier ist was unfassbar Großartiges passiert, etwas, was wir uns nicht erklären können. Sie sind voller Ekstase, sie sind begeistert und sie wollen Jesus am liebsten gleich zum König machen und sind völlig aus dem Häuschen. Im weiteren Verlauf des Textes grätscht Jesus aber in diese Begeisterung echt fies rein. Die Leute wollen nämlich noch mehr. Sie wollen noch mehr Zeichen. Sie wollen noch mehr Wunder von Jesus. Klar, ja? Aber Jesus sagt: Stopp. Darum geht's nicht. So ein Spielverderber. Wieso denn? Warum muss denn Jesus jetzt in so einen Wunderflow reingreifen? Das ist doch gerade so schön in Fahrt. Da hätte man doch noch das ein oder andere Wunderchen auch tun können. Und dann wären doch die Menschen bestimmt auch noch begeisterter gewesen und hätten wahrscheinlich auch noch mehr an Jesus geglaubt. Frei nach dem Motto: Zeig mir deine Liebe, indem du Wunder tust. Dann weiß ich auch endlich, dass du Jesus bist. Jesus sagt: Nee, mach ich nicht. Tu ich nicht. Jesus geht's gar nicht um noch mehr Wunder, um noch mehr Zeichen. Er will nicht blenden. Er will kein oberflächlicher Problemlöser sein. Ihm geht es um viel mehr, um etwas viel Existenzielleres. Während ich da so drüber nachdachte, kam mir die Frage: Was will ich eigentlich von Jesus? Und vielleicht ist es auch deine Frage: Was willst du eigentlich von Jesus? Für was betest du? Ich kann ja mal sagen, wofür ich so bete: Dass Gott unsere Familie beschützt. Jeden Morgen beten wir darum, dass Gott unsere Kinder schützt, wenn sie zur Schule fahren. Wir segnen sie. Wir beten für unsere Freunde, dass sie kein Corona bekommen. Wir beten für unser Patenkind. Vielleicht betest du für die rechte Lenkung deines nächsten Projekts, was ansteht. Vielleicht betest du für Bewahrung auf der nächsten Reise. Vielleicht betest du auch einfach nur darum, um ein nächstes Zeichen, damit du endlich weißt, dass Gott da ist. Damit du dir seiner Liebe endlich sicher sein kannst. Vielleicht betest du so: Jesus, wenn du mir jetzt das nächste Zeichen schenkst, dann werde ich auf jeden Fall an dich glauben und dann weiß ich, dass du mich liebst. Das ist schön, dass wir ganz viele Wunder wahrscheinlich in unserem Leben schon erlebt haben, kleine wie große. Dass es tatsächlich so ist, dass Gott schützt. Dass es tatsächlich so ist, dass Gott auch Gebet erhört. Er müsste das ja nicht. Aber was ist, wenn er das Gebet nicht erhört? Wenn das Zeichen ausbleibt, um das ich gebetet habe, ist er dann weniger da? Ist er dann liebloser? Kann ich dann sagen, ihn gibt es nicht, weil er eben das Zeichen nicht gemacht hat, weil er nicht nach meiner Nase getanzt hat? Weil er nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat? Ist er dann weniger da? Wir merken, dass das ganz schön spannend ist, wenn wir merken, wir machen alles an Zeichen und Wundern abhängig. Und ganz ehrlich, ich kenne ganz schön viele Menschen, das ist übertrieben, ich kenne Menschen, die durchaus Wunder erlebt haben und trotzdem in den nächsten Zweifel gestürzt sind. Ein Wunder schützt vor Zweifel nicht. Ein Wunder schützt vor, ich stelle Gott in Frage nicht. Überhaupt nicht. Und geht es um Wunder? Sind Wunder dann am Ende des Tages, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf das Wunder setzen, nicht dann doch irgendwie auch eine Oberflächenbehandlung? Das ist ganz schön provokativ, weil ich selber auch um Wunder bete und auch Wunder erlebt habe. Aber es schärft mir den Blick, dass es doch letztlich Jesus um viel mehr geht, als dass ich immer happy clappy durch mein Leben ziehe. Und abgesehen davon müsste man ja auch die Frage stellen, was ist denn mit den ganzen Menschen, die ganz große Not, zum Beispiel Verfolgung erleben, keine Wunder erleben, glauben sie deswegen weniger an Jesus? Ich glaube, es geht Jesus um viel mehr. Und das macht auch unser Text deutlich. Aber da müssen wir ja die Frage stellen, um was geht es Jesus denn dann eigentlich? Wenn er selber doch so ein Wunderspaßverderber ist, wenn er doch selber da so reingrätscht, um was geht es ihm denn dann? Es geht Jesus um nichts weniger als das Leben. Als das, ich nenne es mal, das echte Leben. Okay, jetzt könnte man sagen, ist denn das Leben, was ich gerade lebe, irgendwie unecht? Nein, das ist es nicht. Aber das Leben, was wir so leben, wenn wir es ohne Jesus leben, das endet halt nun mal irgendwann zwangsläufig. Ich mache mir da irgendwie, vielleicht ist das Midlife Crisis, in der letzten Zeit etwas öfter Gedanken drüber. Wenn man so an die 40 rankommt, dann nimmt man das Ganze mal zwei, dann ist man 80 und dann ist man ganz schön weit fortgeschritten. Und die ersten 40 Jahre, die sind zugegebenermaßen echt schnell vorbeigegangen. Ich kann mich noch an ganz viele Dinge erinnern, die in meiner Kindheit waren. Also mache ich mir Gedanken, okay, ist es das dann gewesen? Ist das alles gewesen, diese paar Jahre, die man da hatte, von dem man eventuell die letzten 10 Jahre gar nicht mehr mitbekommt, wenn es nicht so gut läuft? War das alles? Oder gibt es ein Leben, das noch echter ist als das echte Leben, was wir sowieso schon leben? Ein Leben, das beständiger ist, was über den Tod vielleicht sogar hinausgeht. Und genau darauf zielt die ganze Rede von Jesus ab. Seine ganze Rede, die ganze Thematik, die Jesus hier aufmacht, die ganze Geschichte, das ganze Kapitel 6, von vorne bis hinten, von der ersten bis zur letzten Zeile, dreht sich um die große Frage, was ist dein Leben? Und wie geht es mit deinem Leben einmal weiter? Und wie sehr ist Jesus in diesem ganzen Kapitel, in dieser ganzen Phase um das Leben geht, das zeigt eine Geschichte, die sich mir nie erschlossen hat und die mitten in diesem Kapitel 6 steht. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufmerksamen Bibelleser schon mal aufgefallen, dass mitten zwischen Brotwunder und einer ellenlangen Brotrede von Jesus, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens und so weiter und so fort, mitten da drin taucht auf einmal die Geschichte der Sturmstillung auf. Und man fragt sich, warum? Wieso kommt da eine ganz andere thematische Geschichte, um die es doch eigentlich gar nicht hier in dem Kontext geht? Doch, es geht genau darum. Denn diese Geschichte der Sturmstillung passt da wunderbar herein als Kontrast zu dem, um was es Jesus geht. Was ist die Sturmstillung? Das Wunder der Brotausteilung, der Fischausteilung ist geschehen. Der Abend neigt sich dem Ende zu und die Jünger, die setzen sich ins Boot und Jesus sagt, fahrt ihr schon mal voraus. Fahrt schon mal zu, ich komme dann später hinterher. Okay, vielleicht haben sie sich damals schon gefragt, wie das gehen soll mit dem Hinterher. Aber Jesus ist ja alles zuzutrauen. Und dann fahren sie los, die Jünger, ohne Jesus im Boot. Und sie kommen in die Mitte des Sees. Das eine Ufer ist zu weit entfernt, das andere ist auch noch zu weit entfernt. Und wie ja ein guter Dramaturg es nicht anders haben kann, es kommt ein Sturm. Und was für ein Sturm, ein gewaltiger Sturmwind. Die Jünger, die werden hin und her geworfen im Boot, haben Existenzangst, haben Todesangst, spüren den Hauch des Todes, des Meeres schon vor sich, unter sich, über sich. Es ist alles nass. Und dann kommt Jesus mitten in diesen Sturm hinein, mitten in diesen Todessturm. Auf einmal beruhigt sich alles und sie sind wie von Wunderhand am anderen Ufer. Mitten im Sturmwind kommt Jesus. Der Sturmwind ist für mich aber nicht nur eine Realität, sondern auch ein Bild für die innere Verfassung der Jünger, Klammer auf, und auch die innere Verfassung von uns, Klammer zu. Wie es uns geht, wie es den Jüngern geht, wenn sie ohne Jesus unterwegs sind. Da, wo Gott nicht ist, Jesus ist Gott. Da, wo Gott nicht ist, ist kein Leben. Da ist Lebensbedrohung. Da ist Finsternis. Da ist ein lebensunwirklicher und feindlicher Ort. Da ist Orientierungslosigkeit im schlimmsten Sinn. Nichts anderes möchte diese Geschichte deutlich machen. Und dann mitten in diesen Todessturm hinein kommt Jesus. Das erinnert mich so ein bisschen an die Schöpfungsgeschichte, wo ja auch von dieser Finsternis ist immer in der Bibel ein Sinnbild dafür, das ist ein lebensunwirklicher und lebensfeindlicher Ort. Und mitten in dieser Finsternis der Urflut kommt der Geist Gottes und bewegt sich da, flattert da, schwebt da über dem Wasser. Und auf einmal ist dieser Finsternisort nicht mehr gottlos, nicht mehr lebenslos. Und ich finde das so faszinierend, dass Gott die Tendenz hat, immer wieder in diese finster Orte hineinzugehen. Bis hin zur Kreuzigung, wo Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, Jesus ist am gottverlassensten Ort dieser Welt. Das heißt aber andersherum auch, dass es keinen gottverlassenen Ort mehr gibt. Denn da war Jesus schon. Am gottverlassensten Ort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da genau ist Jesus hingegangen. In die Finsternis. Wir haben den Kontrast, was passiert, wenn Jesus nicht dabei ist. Und dann bricht der neue Tag an mit Jesus und er erzählt, worum es ihm wirklich geht. Um das pure Leben. Bei ihm ist Leben zu finden. Er ist das Leben. Und in der Rede wird es immer deutlicher, es wird immer zugespitzter. Jesus spitzt seine Rede immer weiter zu. Man möchte manchmal meinen, wenn man dieses ganze Kapitel liest, Jesus, jetzt hör auf, es reicht langsam, ist genug, die Leute, die drehen langsam ab. Willst du sie wirklich noch mehr provozieren? Willst du wirklich noch schärfer reden? Ja, er will. Er macht es noch deutlicher. Es geht um ihn allein. Es ist auch den Leuten wie auch Jesus relativ klar, dass es in dem Moment nicht darum geht, in unserem Text, dass jetzt alle über Jesus herfallen sollen und an ihm rumknabbern sollen. Darum geht es in diesem Text nicht, wenn Jesus sagt, wer mich isst und wer mich trinkt, der hat das Leben. Das macht Jesus zur Sicherheit für uns auch nochmal deutlich, wenn es dann heißt in Vers 30, wenn es dann heißt in Vers 58, dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Es ist nicht wie das Brot, das unsere Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Es geht nicht darum, dass wir an Jesus rumbeißen sollen. Und das ist auch nicht das, was die Leute damals so aufgeregt hat. Sondern es geht um die Alleinstellung. Es geht darum, dass er der Einzige ist. Der Allereinzige. Um es deutlicher zu machen, was eigentlich gar nicht geht vom Deutschen her, ne, der Einzigste. Einzig ist nicht steigerbar. Aber ich mache es einfach mal. Er ist der Einzigste, bei dem es Leben gibt. Bei ihm ist die Macht über Leben und Tod. Er hat die Macht, das ewige Leben zu schenken. Alles, aber auch wirklich alles, dreht sich einzig und allein um ihn. Es ist alles von ihm und durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und das, diese Aussage, das ist die Provokation. Das ist das Unerträgliche, damals wie heute. Dass Jesus sagt, er allein, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sie, die allermeisten Menschen sind spirituell heute. Die allermeisten. Es gibt keine Kultur, die nicht in irgendeiner Form spirituell ist. Selbst der Kommunismus ist spirituell. Es gibt keine Kultur, die nicht irgendwie eine Sehnsucht nach was Höherem hat. Das haben wir alle gemeinsam. Das ist irgendwie in uns Menschen hineingelegt. Aber dass da einer ist, der sagt, ich bin es. Ich bin deine Hoffnung. Ich bin dein Leben. Glaub an mich. Das ist eine Provokation. Und es geht hier nicht um ein paar Wunderchen, die passieren. Ich mache es, ich verhune, piepe es bewusst, um den Kontrast herauszustellen. Es geht Jesus um viel mehr als um ein paar Wunder. Es geht ihm um dein Leben. Es geht ihm darum, sich ihm ganz hinzugeben. Es ist so schwer und so plausibel zugleich. Alle Hoffnung auf ihn. Was hindert mich eigentlich daran? Was hindert dich daran? Und dabei geht es noch nicht mal um irgendein Tun. Das macht Jesus im Übrigen in diesem Text, in diesem Kontext auch klar. Denn die Leute fragen ihn, was sollen wir denn jetzt tun, damit wir so handeln, wie es Gott erwartet? Bei uns Menschen geht es ja immer ums Tun, ne? Ist schon spannend. Es geht immer ums Tun. Was können wir denn jetzt machen? Und Jesus gab ihnen zur Antwort, das bewirkt und das erwartet Gott von euch, glaubt an den, den er gesandt hat. Also er bewirkt sogar noch den Glauben. Aber wie geht denn jetzt Glauben? Das heißt also, ich kann mich meinem Schicksal ganz hingeben und warten, dass Gott in irgendeiner Form mir begegnet. Naja, also wir müssen wirklich zunächst mal festhalten, dass es ein Geschenk Gottes ist. Es ist einfach so. Ich glaube aber, ich kann gewissermaßen Bedingungen dafür, Räume dafür bereitstellen, dass ich in Kontakt mit diesem Geschenk komme. Ich würde mich tunlichst davor hüten zu sagen, ich muss jetzt was tun. Dann würde ich mir ja selber widersprechen. Ich würde es eher vergleichen mit dem Besuch eines guten Freundes. Und letztlich ist es das Bild des Essens, was Jesus hier auch verwendet. Essen ist eine sehr intime, gerade in der damaligen Kultur, eine sehr intime Angelegenheit, eine sehr innige Angelegenheit. Das ist quasi das Innigste außerhalb der Ehe, was du einem Gast anbieten kannst. So innig ist Essen. Für uns nicht vorstellbar, zumal bei uns Essen irgendwie ja auch zu was, zu einer reinen Nahrungsmittelaufnahme verkommt. Übrigens auch schlecht für die Gesundheit, aber in der damaligen Kultur ist Essen tiefe, innige Gemeinschaft. Und wenn mein Freund anruft und sagt, Jens, ich möchte dich besuchen, dann ist das für mich in dem Moment ja keine Last, kein Ballast, kein, oh nee, ey, der kommt mich besuchen, och nö, da muss ich aufräumen. Pff, ja, da hab ich nicht so viel Lust drauf. Nee, muss nicht sein. Also habe ich mich noch nicht ertappt, weil dass ich so über den Besuch eines Freundes mich beschwere. Sondern vielmehr ist es, ja, natürlich, dann muss ich vorher nochmal einkaufen gehen, dann gibt's Roast Beef, dann machen wir was richtig Leckeres, weil ich habe Lust, mich mit dir zu treffen. Es ist einfach toll, mit dir Gemeinschaft zu haben und mit dir Zeit zu verbringen. Das ist doch Freundschaft. Ha, wenn es mit Jesus auch so wäre, ne? Wäre schön. Ist aber nicht. Vielmehr geht es mir in der Gemeinschaft mit Jesus leider sehr oft so, ich nehme ein drastisches Bild. Hier und da habe ich Menschen begleitet, die Krebserkrankungen hatten. Und jetzt vor kurzem habe ich mich mit jemandem darüber unterhalten, die sich gerade mit den Nebenwirkungen von Medikamenten, von Chemotherapie beschäftigt. Und eine der Nebenwirkungen ist ja, dass Leute appetitlos werden, keinen Hunger mehr haben. Obwohl man ihnen das Essen schön drapiert und sich alle Mühe gibt, dass sie dann vielleicht doch was essen, sie essen nicht. Und so geht es mir leider sehr oft mit der Beziehung zu Jesus. Dass ich eigentlich weiß, wie gut es mir tut, mit Jesus Zeit zu verbringen. Gerade letzte Woche erlebt, dass ich mit Jesus geredet habe und eine richtig gute Zeit hatte. Und das hat sich so angefühlt, als würde da so ein Feuer in meinem Herzen brennen. So ganz tief drin. Ich hatte eine stille Zeit und hab das so in mir gefühlt, als würde da ein Feuer in mir brennen. Und das tat mir so gut. Und eigentlich wäre doch die logische Reaktion, das mache ich immer. So oft es mir möglich ist und ich dafür Zeit finde. Weil es doch eigentlich total gut ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Sowas zu empfinden, dass da ein Licht in meinem Herzen ist. Ja. Aber da ist der Sog, ist doch vielleicht ohne Jesus zu tun, so enorm, so stark, dass doch so viele andere Sachen immer wieder da reinfunken und sagen, nee, komm Jens, machen wir später. Und dieses machen wir später wird zu einem machen wir gar nicht. Und aus diesem machen wir gar nicht an dem Tag, da werden dann manchmal Tage daraus, dass ich merke, ich bin eigentlich viel zu weit weg von Jesus. Obwohl es mir doch eigentlich so gut tut. Was für ein Dilemma. Und nochmal, es geht mir hier nicht um ein Tun, sondern darum, dass Gott mir doch eigentlich gut tut. Ich möchte es sehr provozierend sagen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Sog der Finsternis, ich sage es jetzt mal sehr pointiert, der Sog der Finsternis größer ist als der Sog des Lebens, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn ich in den Text hineinschaue, dann stelle ich fest, dass ich damit nicht alleine bin, sondern dass es offensichtlich den Menschen damals ganz genauso ging. Dass die Menschen damals diesen Sog auch schon gespürt haben. Denn nach dieser Rede, nach dieser provozierenden Rede sagen viele Menschen, nö, das ist es definitiv nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, ich gehe lieber ohne Jesus. Jesus provoziert mit seiner Rede und ich glaube, er macht das sehr bewusst. Wisst ihr eigentlich, was provozieren heißt? Provozieren kommt aus dem Lateinischen, aus provocare. Und provocare heißt nichts anderes als herausrufen. Jesus ruft mit seiner unerträglichen Rede heraus. Er möchte herausrufen aus diesem Sog, der so stark an mir zieht und der sagt, leb dein Leben doch ohne Gott. Es ist doch viel besser, dein Leben ohne Gott zu leben. Und damit die Menschen hören und aufwachen, redet Jesus in aller Schärfe und Deutlichkeit und macht klar, Freunde, ihr braucht mich für euer Leben, für eure Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Himmels und der Hölle. Mir sind sie gegeben. Ich habe die Macht, euch zu helfen und aus diesem Sog zu befreien. Ich habe die Macht, euch hinein in das wahre Leben zu holen. Diese unerträgliche Rede führt dazu, dass am Ende 12 Leute übrig bleiben und sich der Rest abwendet. Das war keine Eigenwerbung, das war marketingtechnisch für Jesus eine Katastrophe. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ich habe auch den Eindruck, bei Jesus geht es gar nicht so sehr um Marketing und große Zahlen. Und dann sammelt er seine 12 Jungs um sich und sagt, so Freunde, und ihr, wie sieht's bei euch aus? Geht ihr jetzt auch? Und dann sagt Petrus diese berühmten Worte, Jesus, wir haben gesehen, kommt und seht und erkannt, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Wir können auch übersetzen, wir haben begriffen, bei dir gibt's Leben. Wir haben zwar nicht alles begriffen, was du gesagt hast, aber wir haben begriffen, wenn einer die Macht über Leben und Tod hat, dann bist du es. Und deshalb bleiben wir bei dir. Für mich schwingt da zwischen den Zeilen auch immer noch mit, boah, wir wissen nicht so genau, auf was wir uns da eingelassen haben. Und wir wissen, dass Petrus später gestrauchelt ist. Wir wissen, dass der Thomas zweifelt. Wir wissen, dass alle 12 zweifeln. Aber wir haben auch die Ahnung, es gibt ehrlicherweise keine bessere Antwort. Es gibt keine bessere Möglichkeit, als uns dir anzuvertrauen. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und du? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ein willkommener Wundertäter? Oder um es neudeutsch auszudrücken, eine Hilfeleistungs-App für schwierige Zeiten? Für die Not in der Klassenarbeit, für die Not auf der Arbeit? Aber dann lebe ich doch mein Leben auch ganz gerne selbstbestimmt. Oder ist Jesus für dich der Sohn Gottes, der Herr über Leben und Tod, der Herr über die Ewigkeit? Wer ist Jesus für dich? Seine Einladung gilt auch heute. Kommt und esst. Kommt und gebt euer Leben Jesus ganz hin. Das heißt es letztlich. Kompromisslos. Ganz, nicht halb. Denn bei ihm gibt es das echte Leben. Das Leben bis in alle Ewigkeit. Kommt und esst. Folgt dem Leben. Folge Jesus. Amen.